Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopp.de.
Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Sechs Tagen Berlin vor so einer Weltmeisterschaft aufzuholen, ist halt nicht möglich. Das kann man sich ja sicherlich vorstellen.
Das stimmt, aber das bestätigt ja oder unterstützt auch nochmal den Ansatz, den man ja quasi auch bei diesen ganzen Kooperationen hat, den jungen Leuten möglichst viel Spielpraxis und Erfahrung zu geben. Ne? Und auch, was auch alle viele sagen, dass das halt nicht nur auf die Spiele konzentriert oder fokussiert ist, sondern halt auch auf die Trainingseinheiten, ne? Wenn ich mit solchen Leuten trainiere. Ja? Und die mir dann mal zwischen den Zeilen oder zwischen den Einheiten oder zwischen den Übungen irgendwie mal was stecken und sagen, hier, pass auf, so und so und Arm so und Handgelenk so. Das ist natürlich absolut. Dann, das besteht das Ganze, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, Finn hat in den letzten zwei Jahren unglaublich von Ivan Nagaev profitiert und auch, auch von Sascha Radovic, weil auf der Seite gibt es in Europa sicherlich auch noch bessere, aber hier in Deutschland ist, glaube ich, das Nonplusultra. Und genau bei Philipp Kubisch, der hatte mit Peter Muslim und Darko Bogulin, da auch zwei unglaubliche Spieler auf der Seite. Und das Wichtige ist natürlich, dass mit den Spielern, die jetzt kommen, also ich kann ja jetzt erstmal nur von Hannover sprechen, aber so Leuten wie Niklas Schipper und Jan Rotermund, und da sind noch auch sonst noch mehrere, aber dass mit diesen Leuten einfach konsequent und auch über jetzt das ganze Jahr gearbeitet wird. Weil das, was übers Jahr verpasst wird, das schaffen wir mit der Nationalmannschaft vor einem Großereignis nicht aufzuholen. Das Problem auf der anderen Seite ist natürlich aber, wir haben gar keinen anderen. So, und da kommen wir ja dann wieder in so einen Teufelskreis rein. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, glaube ich jetzt auch. Und das hat mich auch ein bisschen dazu bewogen, jetzt auch wieder in Duisburg weiterhin Wasserball zu spielen, weil ich weiß, wie dieses Team und dieser Verein funktioniert. Und ich habe unglaublich Lust, mit den jungen Leuten da zu arbeiten und einfach was voranzubringen.
Aber was Besseres kann doch eigentlich beiden Seiten nicht passieren. Ne? Also du weißt, was nach der aktiven Karriere dann kommen könnte oder vielleicht kommen wird, ne? Dass man halt mit jungen Leuten und dem Verein, den man so ein bisschen auch im Herzen trägt, so ein Stück weit dann was machen kann. Und denen kann nichts Besseres passieren, als einen erfahrenen Menschen aus dem Wasserballbereich zu gewinnen, der mit ihnen was machen möchte. Ne? Also das ist ja das, was wo viele Stellen vielleicht so ein bisschen nicht besetzt sind oder nicht optimal besetzt sind, wo man Leute braucht, die vielleicht so aus dem aktiven Umfeld mal kommen, ne, und selber mal mit dem Umfeld tätig waren. Und das ist, Besseres kann ja gar nicht passieren. Das ist ja eine Win-Win-Situation.
Ja, ich glaube, dass also es gibt ja auch viele, viele Trainer, sage ich jetzt einfach mal, aus den früheren Generationen, die da am Beckenrand stehen. Aber aus so einer Generation, wie sie bei Spandau zum Beispiel war, die über Jahre hin deutscher Meister war, ne, mit einer kurzen Unterbrechung von Cannstatt und einer kurzen Unterbrechung jetzt von Duisburg. Die Leute sind zum Beispiel alle weggebrochen. Klar, Marc Politze sehe ich ab und zu noch bei Marco da aushelfen und Andreas Schlotterbeck ist Trainer von Neukölln und Alexander Cigier vom OSC Potsdam. Aber ja.
Da hört es schon auf. Dann wird es dünner, genau, mit der Liste.
Absolut. Und im Endeffekt sind das ja dann auch ne, die ersten Mannschaften quasi da, wo eigentlich die Talente oben ankommen sollten, wo es auch dünn ist. Ne? Also wenn man sich mal eine Spielerliste von Neukölln anguckt oder so, da spielt auch David Kleine noch, der auch schon lange im Beruf ist, aber trotzdem immer noch das Niveau quasi hat, weil keiner besser ist.
Ja, ich glaube, es ist keiner besser, ne? Also es kann ihm trotz der allen ganzen Randerscheinungen, dann in dem Sinne kann er den Rang ablaufen, ne?
Ja, absolut. Und auch wenn wir
Ja.
sagen, der Sport ist schneller geworden oder wie auch immer, ich glaube, dass wenn du nur einige Spieler, die jetzt schon längst im Ruhestand sind, ins Wasser schmeißen würdest, die würden unsere aktuelle Nationalmannschaft halt, ja,
Vor einige Herausforderungen stellen. Sagen wir es mal
sagen
so.
wir es mal so. Genau.
Ganz, ganz, ganz politisch korrekt. Aha, also ja, also ich kann das eigentlich nur bestätigen, weil gerade was das so eine für eine Wirkung auf Jugendliche hat oder Kinder. Ja, also gerade wenn Marc ist ja öfter mal in Hannover oder Schrägstrich Laatzen, ne, der hat letztens bei uns so ein Jugendtraining gemacht, weil er gesagt hat, okay, ich werde hier geehrt als Vereinsmitglied und 40 Jahre, tralala in Laatzen. Wie sieht's aus? Habt ihr Samstag Training? So, dann hat der sich erkundigt, ob wir Training haben. Habe ich ihm gesagt, klar haben wir Training, komm vorbei, feel free. So, dann hat er da 1,5 Stunden Training gemacht. Und das Leuchten in den Augen der Kinder hinterher zu sehen sollen. Ne? Also wenn der von Olympia erzählt und was er für Sachen erlebt hat und was er durchgemacht hat und also kann man nicht simulieren. Also es geht nicht besser. Also
Klar, aber auf der
Gold
anderen
wert.
Seite können, absolut Gold wert, aber auf der anderen Seite kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, der es eben nicht macht, weil er
Nein,
beruflich,
nein.
familiär oder was auch immer,
Nein, nein.
so eingespannt ist. Diese Leute müsste man, wie gesagt, auch da komme ich wieder zurück irgendwie auf den Verband, müsste man nach dieser Karriere eben noch irgendwie schaffen zu binden. Und
Ja.
das schaffen wir einfach nicht, ne? Also wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, anguckt, ne? Also wir hatten sicherlich die größten Erfolge in den letzten 20 Jahren mit Hagenstamm als Bundestrainer. Wir haben aber auch große Missstände in der Schnittstelle zwischen Jugend und Herren, weil entweder zu lange auf ältere Spieler gesetzt worden ist oder weil sie eben noch besser waren, ne? Muss man ja auch einfach mal dann irgendwie sagen. Aber uns fehlen, also ich sage jetzt mal von Jahrgang 91, 92 bis Jahrgang 2000, wo es jetzt langsam wieder losgeht, da fehlen einfach 10 Jahre Spielerentwicklung. So, und das hat sicherlich verschiedene Gründe, ne? Aber ich glaube, ein großer Punkt ist, dass viele Leute oder viele Spieler aufgehört haben, weil sie nie eine Chance bekommen haben.
Ja, also genau diese Schnittstellen müssten eigentlich besser besetzt sein, ne? Ich meine, wir haben ja vorhin den Mieze schon mal angesprochen, ne? Als Manager der Nationalmannschaft seinerzeit. Da ist es ja eigentlich gelungen, ne? So einen aktiven, ehemals aktiven, ganz gut eigentlich zu involvieren, dem so eine Jobrolle zu kreieren und dem zu sagen, okay, jetzt Manager der Nationalmannschaft, ne? Und gefühlt hat das sehr gut geklappt, ne? Also das war ja auch diese Nordseezeit, ne? Und da hat ja vieles wunderbar funktioniert, ne? Und genau, und das ist ja das, was man jetzt so ein Stück weit sich auch ja, schaffen möchte, wo man wieder hin möchte, ne? Und das ist ja das, was fehlt.
Ja, absolut. Also überhaupt erstmal eine Außendarstellung. Ne? Also das, was ich ja am Anfang schon angesprochen habe, vom Verband lässt sich bei einem Länderspiel niemand blicken. Vom Verband wird aber auch kaum Werbung gemacht für dieses Länderspiel. Das heißt, wenn der ASC Duisburg jetzt für ein Länderspiel einlädt, dann sagen sich ja per se schon mal wahrscheinlich 10 Vereine drumherum, ja, warum soll ich denn jetzt zum ASC Duisburg gehen? Wenn der DSV für dieses Länderspiel in Duisburg einlädt, dann glaube ich, sind mehr Leute da, die ja, Lust haben auf dieses Länderspiel.
Naja,
Und
klar. Naja.
ich glaube, da ist einfach eine ganze Menge im Argen, was das Thema Außendarstellung angeht, was das Thema Berichterstattung über die Bundesliga, Berichterstattung über die Nationalmannschaft. Also man kriegt ja auch einfach nichts mehr mit. Also ein Bekannter von mir hat letztens nach Bundesliga-Ergebnissen gesucht.
Viel
Ich weiß nicht,
Glück.
wer von euch schon mal auf dieser DSV-Daten-Website war. Tut mir leid, das ist eine absolute Vollkatastrophe.
Ja, und besonders gut auf dem Handy, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Ist, Nämlich nicht responsive ist total super, wenn die Seite dann auf einmal nicht mehr funktioniert, wenn man nach rechts will zu den Ergebnissen. Total klasse.
Und dann kann man jetzt sagen, okay, wer muss sich darum kümmern? Der Verband, die Vereine? Also Sefi hat es ja dieses Jahr angestoßen, hat selber Geld in die Hand genommen und hat versucht, das mal anzustoßen irgendwie, dass die Vereine sich auch mal ein bisschen kümmern. Ja, eine Rückmeldung hat er gekriegt von Nils Illinger vom ASC Duisburg.
Okay, ja.
So,
ist nicht viel, also
da muss man sich aber auch am Ende nicht wundern, wenn es nächstes Jahr wieder eingestellt. So, und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn jemand wie Sefi zum Beispiel nach dieser Saison wieder sein eigenes Ding macht, weil er hat es versucht und wenn man dreimal vor die Kiste läuft, dann lässt man es immer noch bleiben.
Ja, klar. Und ich glaube, da kann eben auch keiner einen Vorwurf machen. Also,
um Gottes Willen. Und das ist in ganz vielen Dingen so, ne? Also ich kann mich erinnern, irgendwann 2015 oder so haben wir mal angefangen in Duisburg mit einem Livestream über Handy, Internet und keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir uns dieses Jahr, hat sich irgendjemand da wieder zusammengesetzt und hat gesagt, ja, man müsste das jetzt mal nach der ganzen Corona-Sache und so, müsste man das jetzt mal wieder aufgreifen, dieses Thema.
Ja, jetzt können wir doch alle Videos und Remote arbeiten. Dann können wir doch jetzt auch einen Livestream machen.
Ja, und genau da ist das der Punkt, ne? Also wir verwalten uns irgendwie zu Tode und anstatt, oder wir zeigen alle immer irgendwie mit dem Finger aufeinander, die Vereine, der Verband. Und im Endeffekt kriegen wir es nicht hin, gemeinsam etwas zu schaffen, was für diesen Sport unglaublich überlebenswichtig ist.
Naja, klar. Also Außenwirkung ist in dem Fall, gerade wenn man so eine Nischen- oder Randsportart ist, halt immens wichtig. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist immer auf dem dritten Programm irgendwie Bayern 3 wird irgendwie die vierte, fünfte Liga Bayern übertragen, Fußball. Ne? Aber vom Wasserball erfährst du nichts. Das ist ja, also, naja, aber das steht auf einem anderen Blatt. Naja. Aber lass uns auch ganz kurz zu der Nationalmannschaft kommen. Du sagst es ja, wir erwischen dich jetzt in Berlin. Sonntag reist ihr dann weiter nach Budapest. Jetzt haben wir schon viel über die Nationalmannschaft gesprochen, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Nämlich nur über die Voraussetzungen sozusagen. Aber wie ist es denn jetzt mit der Erwartungshaltung, mit der ihr dahin fahrt? Ich meine, die Mannschaft ist jetzt deutlich verjüngt, was ich total super finde, ne? Also was auch in die Richtung geht, die wir eben schon die ganze Zeit besprochen haben, ne? Also junge Leute, Erfahrung sammeln und so weiter und so fort. Was ist so eure oder deine Erwartungshaltung? Was nimmt man so von der Mannschaft mit? Wie ist da die interne Sichtweise so?
Also erstmal glaube ich, dass es auch wirklich der richtige Weg ist, mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten und auch dorthin zu fahren. Wir sind in einer Vorrundengruppe mit Kroatien, Griechenland und Japan. An die Leute, die sich erinnern können, gegen Japan haben wir 2019 auf der Weltmeisterschaft in Gwangju glücklich gewonnen, weil die Japaner in der letzten Minute den entscheidenden 5 Meter irgendwie an die Latte gesetzt haben und wir im Gegenzug das Unentschieden schießen. Aber was kommt da auf uns zu? Ehrlich gesagt kann ich es ganz, ganz schwer einordnen. Also unser Ziel dort ist es auf jeden Fall, Japan zu schlagen, um in die Überkreuzspiele zu kommen. Weil ich glaube, also erstmal ist die WM nach Olympia das größte Ereignis, was du als Wasserballer spielen kannst. Und für die jungen Leute, für die das jetzt das erste große Ereignis und dann auch noch eine WM ist, ist das, glaube ich, was ganz Besonderes. Und die Möglichkeit besteht, dass wenn du gegen Japan gewinnst, dass du über Kreuz gegen Montenegro oder Ungarn triffst. Wenn du bei dieser WM in Ungarn dein Überkreuzspiel um 20 Uhr in Budapest vor 20.000 Leuten machst, egal ob du es am Ende dann verlierst oder gewinnst oder was auch immer, aber ich glaube, allein das ist eine Erfahrung, die diesen jungen Spieler keiner mehr nehmen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann einem keiner nehmen.
Wo die jungen Leute dann auch endlich wieder wissen, wofür sie es tun. Ne? Also wo sie jetzt endlich mal dann auch wieder da sind und wo man auch so ein bisschen von dieser Kulisse kann man ja auch ein bisschen getragen werden. Ne? Da am Ende geht es dann, wenn man das nicht schafft, geht es dann um die Plätze 8 bis 16 in Szeged weiter. Das ist sicherlich ein bisschen schade, dass das in den verschiedenen Städten stattfindet, weil die Kulisse in Budapest sicherlich die beste ist. Ja, und das ist erstmal unser Ziel. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern. Wir wollen dort als Team auftreten. Wir wollen zusammenwachsen. Und dann muss man schauen, was gegen Griechenland oder Kroatien, was gegen solche Nationen möglich ist. Also wir haben ja gesehen, Frankreich hat Spanien dieses Jahr in der Weltliga geschlagen und gegen Frankreich haben wir auf der Europameisterschaftsquali unentschieden gespielt. Natürlich hinken Quervergleiche immer. Aber, ja. trotzdem muss man sagen, ich glaube, dieser neue Nationaltrainer, für mich persönlich, kommt 4 bis 6 Jahre zu spät. Aber ich glaube, für diese junge Mannschaft ist er Gold wert, weil er das Wasserball-Know-how sehr gut vermittelt und vor allen Dingen versteht. Niemand stellt in Frage, was er sagt. Und weil es alles Hand und Fuß hat. Das ganze Training hat vom Trainingsstart bis zum Trainingsende hat einen roten Faden. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass die Jungs merken, oh, es kann auch anders laufen, oh, es ist sau anstrengend, Wasserball ist ja ein richtig trainingsintensiver Sport. Und genau. Und man kann damit aber auch Erfolge haben, wie zum Beispiel dieses Unentschieden gegen Frankreich in der EM-Quali, was für dieses junge Team sicherlich ein Erfolg war.
Ja, aber wenn du jetzt schon den neuen Bundestrainer ansprichst, ich meine, mir hat er nun auch die Chance, mit ihm einmal kurz zu sprechen, während des Interviews sozusagen für den Podcast. Also klar, Trainer sind immer unterschiedlich, ne? Und du sagst jetzt, das Training hat von vorne bis hinten alles Hand und Fuß, roter Faden, alles gut. Aber jetzt im Vergleich zu Hagen Stamm, klar, das kann man vielleicht nicht 1:1 vergleichen, aber was wären so für dich die Hauptunterschiede? Ich meine, dass die alle irgendwie oder beide wissen, mit Wasserball was erzählen können und beides Hand und Fuß hat bei denen, ist, glaube ich, klar, aber es gibt ja immer Unterschiede, ne? Und dass da jetzt mal ein neuer Impuls kommen muss war, glaube ich, auch klar. Das war irgendwie jedem klar, der jetzt vielleicht irgendwas mit Wasserball zu tun hat. Aber was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede, nachdem du jetzt ja beide kennst oder kennengelernt hast?
Also der Hauptunterschied erstmal ist, dass Peter Povic ein Trainer ist, der Spieler ausbildet, der Spieler macht. Und Hagen hatte in seiner Amtszeit als Bundestrainer immer das, ich sage jetzt mal, das Glück, auch schon gute Spieler bei der Nationalmannschaft zu haben. Hm. Und ich glaube, dass für diese junge Mannschaft es äußerst wichtig ist, dass der Nationaltrainer mit den Spielern arbeitet und denen zeigt, was Wasserball eigentlich alles heißt, wie facettenreich ist es. Ne, dass man, wenn man bei Überzahl eine Sache ansagt, die Verteidigung sich darauf einstellt, man aber noch eine andere Sache spielen kann. Ne? Und dass man eben nicht in irgendwelchen Mustern spielt oder so. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied überhaupt. Ne? Also Povic hat in Serbien und Montenegro gearbeitet, hat damals ja auch bei Hagen Stamm schon mal deutsche Luft geschnuppert und ja, war danach auch lange Zeit in China. In einem Land, wo, ich glaube, Sport einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Hm. Wasserball an sich jetzt aber nicht wirklich eine Rolle spielt. Hm. Und was er mit den Chinesen da geschafft hat, ist sicherlich nicht 1:1 übertragbar auf Deutschland, weil da ja, gibt es wahrscheinlich mehr Leute, beziehungsweise die Leute haben auch eine ganz andere Arbeitsanstellung beziehungsweise eine andere Einstellung zum beruflichen Werdegang danach oder wie auch immer. Aber trotzdem gibt ihm ja der Erfolg, den er in seiner bisherigen Karriere hatte, recht. Und ich glaube, jeder von uns als Spielern ist sich im Klaren darüber, was dieser Trainer schafft oder imstande zu leisten ist. Von der Videoanalyse über verschiedene wasserballspezifische Elemente. Sicherlich brauchen wir hier oder jetzt gerade noch länger, um das alles zu automatisieren. Aber ich glaube schon, dass es richtig gut ist. Und also auch wenn ich zum Beispiel in Hannover mit Darko oder Sascha gesprochen habe, ne, oder Darko, Peter Muslim und ich, wir haben zusammen in einem Haus gewohnt und haben öfters auch im Garten mal den Grill angeschmissen und ein paar Bierchen zusammen getrunken und bei Bier und Cevapcici dann darüber philosophiert. Also kann ich dir ganz klar sagen, dass die auch alle gesagt haben, wenn es einer ist, der das wirklich schafft, den Spielern von Grund auf Wasserballspielen beizubringen, dann ist er das. Jetzt müssen auf der anderen Seite natürlich die Strukturen dafür geschaffen werden. Ne? Ich kann mich erinnern, 2012 hat Hagen das Bundestraineramt abgegeben, hat Nebo, oder nicht er, aber Nebo ist Bundestrainer geworden. Und das ist kläglich gescheitert. Das ist aber nicht gescheitert, weil Nebo ein schlechter Trainer war, sondern es ist auch an Strukturen im Verband gescheitert, weil Nebo eine ganz andere Philosophie hatte und ältere Spieler damals nicht mehr ja, diese Veränderung haben wollten quasi. Und Nebo dann da keinen klaren Cut gemacht hat und gesagt, ich arbeite da mit jüngeren Spielern zusammen und wie auch immer. Und ja, so zieht sich da im Endeffekt dann auch durch die ganze Geschichte, ne? Über Patrick Weisinger dann und Hagen wieder. Und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist zu starten und ich glaube, dass der Verband und die Vereine gut daran sind, ihm zuzuhören.
Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass er wirklich da, ja, wirklich motiviert ist, ne? Und auch wirklich einer ist, der, was ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört habe, auch gut vor allen Dingen mit jungen Nachwuchsathleten irgendwie kann, ne? Also irgendwie da so ein, vielleicht ein Händchen für hat, ne? Und denen halt auch nochmal das Nötige so ein bisschen mitgeben kann, ne? Und das denke ich mal, ist auch ganz elementar dann an der Stelle, ne? Aber dann ich habe ja eingangs gesagt, der Vergleich zwischen den beiden Trainern hinkt wahrscheinlich ein bisschen, ne? Aber das ist jetzt nochmal deutlicher geworden, weil ich glaube, so die Grundvoraussetzungen waren andere, ne? Wie du sagst, der eine hatte fertige Spieler, die dann da waren. Jetzt haben wir halt diesen Umbruch, den wir zwangsläufig irgendwie machen müssen mit jüngeren Spielern und die brauchen halt vielleicht eine andere Trainerpersönlichkeit oder das Anforderungsprofil an denjenigen ist halt ein ganz anderes, ne? Und das ist, denke ich mal, die Herausforderung dann. Aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also kann ich jetzt von außen nur so bestätigen, ne? Was man so hört und sieht und mitbekommt von einigen Personen.
Ja, das Wichtige ist ja da jetzt nicht direkt auch irgendwie anzufangen, mit dem Finger drauf zu zeigen oder was auch immer. Oder dass man denkt, dass man an Erfolge, die wir in Guangzhou hatten oder in 2018 auf der Europameisterschaft in Barcelona, weil dieses Team, was es dort gab, das gibt es nicht mehr. So, und wir sind jetzt, wie du es eben schon mal gesagt hast, wir sind jetzt bei Null und wir müssen jetzt gucken, wo die Reise hingeht. Und es gibt nun mal eben zwei Richtungen, ne? Das wird sich, ich sage jetzt mal, in den nächsten 1,5 Jahren wird sich das herauskristallisieren, ob der Deutsche Schwimmverband eine Chance hat oder es schafft, diese ganzen Interessen, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, unter einen Hut zu bringen, das zu bündeln und das auf das nächste Level zu bringen, oder ob die ganze Sache weiterhin stiefmütterlich behandelt wird und wir irgendwo in der Versenkung verschwinden.
Ja, also das hoffe ich mal ganz stark nicht, dass wir das tun. Ja, aber es wird sich zeigen, ne? Also wie du schon sagst, da wird sich jetzt die nächsten Monate, vielleicht dann auch im Nachgang der WM, die jetzt stattfindet, dann hat man ja vielleicht auch mal einen ersten Indikator oder einen besseren Eindruck dann, ne, von dem, was möglich ist, wo die Mannschaft steht, wo die Leute stehen, und so weiter und so fort. Das muss sich ja auch entwickeln, ne? Also sagtest du ja auch schon, also man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie alles gut oder schlecht ist, weil es ist halt, wie es ist, ne? Und wir müssen uns da halt mit der Situation abfinden. Vielleicht ist es auch ganz gut so, ne? Dass wir jetzt in die Situation so ein bisschen reingedrängt werden, mehr oder weniger, und dann ist das so, und dann müssen wir uns da jetzt halt irgendwie wieder rausmanövrieren. Also,
genau, am Ende des Tages müssen wir Lösungen dafür finden, für alle Probleme, die im Moment da sind, weil immer wieder zu sagen, diese Probleme sind da, bringen uns halt nicht weiter.
Nee, und vor allen Dingen, es wissen alle, aber es macht keiner. Ne? Also da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, den du vorhin sagtest mit Sefi oder in Verbindung mit Sefi. Ne? Also einfach mal machen. Also es macht keiner. Also wir unterhalten uns immer nur und Fingerpointing hin und her, und aber es macht keiner.
Genau, und ich glaube, dass wir, also ich kann jetzt gerade für die Nationalmannschaft sprechen, ich glaube, hier sind 20 Jungs, die richtig Bock haben, diesen Sport zu machen. Sonst würden die sich das nicht antun. Ne? Also ihren ganzen Sommer dafür herzugeben, einfach besser in diesem Sport zu werden. Ich glaube, da gehört schon eine ganze Menge Herzblut zu. Ne? Und dann die Widrigkeiten, die hier immer mal wieder irgendwann überall auftreten, auch hinter sich zu lassen und. Klar kann einem das als Team-Nationalmannschaft zusammenschweißen. Aber am Ende, auch wenn man auch da das Gleiche, wenn man 20 Mal mit dem Kopf vor die Wand rennt, ist irgendwann auch vererbt.
Ja, das stimmt. Nee, das wollen wir keinem wünschen. Nein. Aber lassen Sie uns nicht weiter von Problemen sprechen. Wir haben sie jetzt angesprochen. Es wissen jetzt, spätestens nach der Podcast-Episode, wissen es alle. Aber wir haben jetzt genug von Problemen gesprochen und Herausforderungen. Jetzt gucken wir erstmal, was bei euch da bei der WM rauskommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dir und dem Rest der Truppe natürlich, viel Erfolg, auf dass es ein gutes, halbwegs gutes Ende nimmt, dass ein bisschen auch das erreicht werden kann, was man sich vornimmt. Und ja, wie du schon sagst, diese Atmosphäre da aufsaugen, ne, möglichst viel vielleicht auch emotional zwischen den Zeilen, nicht unbedingt nur sportlich mitzunehmen, aber natürlich was mitzunehmen. Ne, und dafür natürlich alles Gute erstmal.
Vielen, vielen Dank.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, es wir doch noch vor der WM hinbekommen haben, miteinander zu sprechen, und wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Gruß an den Rest, und ja, dann viel Erfolg in Budapest.
Gleichfalls. Vielen Dank für die Möglichkeit, noch weiter so, ne?
Ja, mache ich. Das ist der Plan. Ich höre nicht auf. Dankeschön.